welche Strategie und Vision hat man? Das muss man dann eben auch, und so viel zum Thema Sichtbarkeit, auch seinem Team vermitteln können. Das heißt aber nicht, dass man alles im Detail selber machen muss, ja, oder Micromanagement machen muss. Mhm. Das ist für mich wirklich das Gegenteil von guter Führung. Also die großen Dinge klar abklären, die großen Dinge besprechen. Und dann ist es aus meiner Sicht die Kunst, dass man den Leuten so viel Freiraum gibt wie nötig. Ich meine, das sind alles kluge Menschen, sonst wären die nicht in die Positionen gekommen. Mhm. Die brauchen den Freiraum entsprechend der Strategie, die wir vereinbart haben, um dann eben ihren Teil der Führung umsetzen zu können und erfolgreich zu sein.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist seit 2024 Vorstandsmitglied der Voestalpine AG, als erste Frau im Vorstand überhaupt. Zuvor war sie über 20 Jahre bei der BASF, 10 Jahre davon in Asien und hat für den neuen Job ihren Lebensmittelpunkt von Singapur ins Müllviertel verlegt. Privat liebt die gebürtige Heidelbergerin, ja, sie ist ganz aus meiner Nähe, Basketball. Sie hat sogar länger gespielt und ist mit einem Bayer verheiratet. Ich freue mich auf ein ganz interessantes Gespräch mit Carola Richter. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist, auch bei dieser Hitze heute, gell? Sitzen wir in meinem Büro einigermaßen gekühlt.
Zumindest etwas kühler als draußen.
Ja, das stimmt. Wir fangen gleich an. Wir kommen aus der gleichen Gegend. Du bist aus Heidelberg. Wir haben gerade dein Hobby gehört. Das hat mich nämlich fasziniert. Du hast nämlich fast in meinem Dorf Basketball gespielt. Spielst du heute noch?
Nein, heute spiele ich nicht mehr. Ich glaube, da muss man auch einfach gut im Training sein, dass man da noch mitspielen kann. Aber ich habe das doch sehr intensiv in meiner Jugend gemacht. Ich bin aus der Schule nach Hause gekommen und habe relativ bald dann auch schon mich meinen Hobbys widmen können. Und eins davon war Basketball. Also viel gespielt, gerade in der Jugendzeit viel gespielt, eben rumgekommen. Und insofern, ich glaube, ich war tatsächlich in deinem Heimatdorf zum Basketballspielen. Und ja, habe das sehr, sehr intensiv gemacht.
Total schön. Und wie bist du dann von einer so sportlichen Jugendkarriere bis zur Voestalpine gekommen? Das würde mich jetzt interessieren. Wo hat das Ganze gestartet? Wie hast du die Faszination für die Industrie bekommen?
Ja, gut, nicht vom Basketball, das muss ich zugeben. Da waren dann, ich denke, am Anfang die Eltern schuld, die gesagt haben, da wirst du wahrscheinlich kein Geld mit verdienen. Kind, mach doch was Ordentliches. Also insofern habe ich ganz normal die Schule gemacht, wie jeder andere auch. Habe studiert, ich habe mich schon immer für sehr technische Themen interessiert und da war es dann doch recht bald klar, dass ich auf jeden Fall was naturwissenschaftlich studieren wollte. Es war dann am Ende die Physik, konnte ich auch schön in Heidelberg machen, war ich ja schon aufgewachsen. Mhm. Und ja, hat mir immer viel Spaß gemacht zu erfahren, was hält die Welt im Innersten zusammen, wie funktionieren Dinge. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, Mensch, Industrie macht auch Spaß. Und dann war der Punkt irgendwann nach dem Studium in der Doktorarbeit, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein sehr, sehr gutes Studium, nützt mir auch, muss ich sagen, heute immer noch was und viel. Aber ich wollte dann doch in die Industrie und so ging es dann über ein paar Zwischenumwege zur Voestalpine.
Wahnsinn. Ist ja kein ganz klassischer Weg, auch wenn wir jetzt stereotypisch die Frauen anschauen. Wie viele war der denn im Studiengang? Wie viele Frauen?
Ja, genau, da ging es ja schon los. Genau, insofern war ich das immer gewohnt, in einer Männerwelt zu arbeiten. Die ganz genauen Zahlen weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, es waren unter 10%. Man hatte damals schon sich sehr bemüht, auch gerade Schülerinnen für Physik zu werben und für Naturwissenschaften im Allgemeinen. Und ich halte es auch für wichtig. Aber tatsächlich waren wir nicht so viele im Studium.
Mhm. Und dann warst du in der BASF, die dich sogar nach Asien gebracht hat. Über Asien würde ich gerne mit dir reden. Ich reise ja unheimlich gerne, da haben wir schon mal drüber geplaudert. Du hast sehr viel Erfahrung dort gesammelt, auch Thema Female Empowerment interessiert mich. Wo siehst du da die großen Unterschiede? Wie arbeiten Frauen hier, wie arbeiten Frauen dort und wie wird mit Frauen gearbeitet?
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die weltweit gleich sind, die ich immer wieder beobachte, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, aber eben auch doch sehr, sehr viele Dinge, die unterschiedlich sind. Und du warst ja selbst viel in Asien, du weißt es, es gibt ja auch nicht das eine Asien. Es gibt ganz ja korrekt. ganz viele Länder, ganz viele Kulturen und die sich zum Teil sehr, sehr deutlich unterscheiden. Ich habe eine Situation wirklich noch in Erinnerung, die spielte relativ am Anfang meiner Zeit in Asien, das müssten so um die 2000er Jahre gewesen sein. Ich hatte meine erste kleine Führungsrolle in Asien, war in Hongkong damals tätig, durfte aber nach Korea und hatte eine Mitarbeiterin eben auch in Korea mit einem Team. Und es ging los, wie immer, mit einem Briefing am Morgen. Wir wollten den Kunden XY besuchen. Und da saß das ganze koreanische Team, fast nur Männer, und eine Dame. Und die Dame machte dieses Briefing und hatte sich hervorragend vorbereitet. Die wusste alles, die kannte den Kunden, die konnte unsere Strategie genau erklären. Also sehr, sehr gutes Briefing. Mhm. Es kam zum Nachmittag, wir wollten zum Kunden los, fahren alle los und da stelle ich fest, der eine fehlt ja. Wo ist denn die Dame, die heute Morgen das Briefing gemacht hat? Ah nee, Frauen können wir nicht mit zum Kunden nehmen.
Okay.
Ja, also das war, und das war typisch. Und das war vielleicht ein bisschen, die Industrie war sicherlich auch damals in Korea noch stärker so. Aber das hat mir wirklich zu denken gegeben, denn sie war diejenige im gesamten Team, die sich am besten auskannte und die hervorragend vorbereitet war. Und sie hatte nicht die Chance, tatsächlich zu diesem Kunden zu gehen.
Aber weißt du, dass ich solche Dinge auch heute noch höre?
Ja, das gibt's auch heute noch.
Dass Frauen im Hintergrund die Dinge in der Hand haben und vorne sich nicht zeigen sollten?
Genau, das ist etwas, was mir dann ein Anliegen war in meiner Rolle. Später war ich dann in einer höheren Managementrolle da und ich habe dieses Thema immer mal wieder, und nicht immer mal, das war wirklich ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und ich habe wieder landesspezifisch versucht zu unterstützen. Also indem man zum Beispiel Frauen entwickelt, vielleicht auch mit einer Chance, mal in ein anderes Land zu gehen. Ich hatte einen anderen Fall, auch eine Koreanerin, die dann in Hongkong eine Zeit war, wo es offener zugeht, wo sie tatsächlich mehr Erfahrung sammeln konnte, wo sie den Job dann machen konnte, den sie wirklich konnte und kam dann in einer höheren Funktion nach Korea zurück. Und das war dann für sie ein bisschen leichter, immer noch nicht leicht, aber sie hatte eben schon Erfahrung, die vielleicht jemand anders im Land nicht hatte. Und das sind dann einfach Fälle, die auch wiederum ein gutes Beispiel geben, wo andere dann sehen. Und das wurde mir auch oft gesagt, ach, wir haben jetzt von einer anderen Koreanerin gesehen, dass sie mit diesem Schritt ein ganz anderes Auftreten hatte, anders akzeptiert wurde, das wiederum den Kolleginnen dort Mut gemacht hat.
Und auch wenn wir ins Handwerk schauen, hast du mir erzählt, dass war das auch in Korea, wo die Frauen am Kran sitzen?
Tatsächlich war das ein Fall in China. Ich habe oft die Diskussion, in der Produktion ist es ja so schwer, dass wir da Frauen beschäftigen. Wir müssen ja so schwere Lasten heben oder die Tätigkeiten sind einfach so anspruchsvoll. Und da fand ich Asien wieder spannend. Das ist mir in einigen Ländern begegnet. Aber das gute Beispiel war dann tatsächlich immer in China. Denn dort war in allen Firmen eigentlich der Frauenanteil in der Produktion relativ hoch. Es war normal. Und die Frauen haben die gleichen Tätigkeiten getan. Und einen Satz sage ich dann auch immer, wenn die Lasten so schwer sind, dass die Frauen nicht heben können, dann ist es meistens auch so, dass Männer das über längere Zeit auch nicht machen sollten, weil es ganz sicher nicht gesund ist. Da muss man sich Gedanken machen, inwieweit man das vielleicht unterstützt.
Und wie schaut das jetzt in Österreich aus, wenn wir jetzt in die Voestalpine schauen?
Na klar, auch ein Thema. Natürlich geht es uns auch darum, den wichtigen Teil unserer Bevölkerung auch anzusprechen und zu motivieren, für uns zu arbeiten. Ich glaube, wir sind da auch einen ordentlichen Schritt und einen ordentlichen Weg schon gegangen. Aber, und das Thema bleibt natürlich auch für uns hier immer wieder spannend, auch für die Produktion. Und ich habe da auch jetzt schon in der kurzen Zeit, in der ich da bin, gute Erfahrungen gemacht. In einer unserer Produktionen in Linz, der zu meiner Einheit gehört, haben wir uns das Thema ganz explizit vorgenommen. Und wir wollten Frauen richtig ansprechen. Damit geht es ja schon los, ne? Dass man auch mal die Rolle und den Job so erklärt, dass er attraktiv ist. Und dazu muss man den Job oft nicht ändern, man muss es einfach nur besser erklären und natürlich attraktiv machen. Und wir konnten ganz gezielt Frauen anwerben für die Produktion, von sehr, sehr wenigen auf inzwischen deutlich mehr Frauen in diesem Teil der Produktion. Und Überraschung, das Feedback, was zurückkommt, sehr, sehr positiv. Denn auch Männer merken, dass sich damit auf einmal Gespräche ändern, die Kultur ändert, das Zusammenarbeiten ändert und zwar im positiven Sinne. Also wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und natürlich nicht nur von den Männern, auch von den Frauen.
Man sagt ja, diverse Teams sind erfolgreicher, weil sie sich gegenseitig auch inspirieren, ne?
Inspirieren? Ich glaube, man spricht anders miteinander, man spricht über andere Themen. ist auch tatsächlich so, dass wir sehen, dass manche Tätigkeiten tatsächlich dem einen und dem anderen mehr liegen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also eine Rückmeldung war auch Themen, wo wir sehr präzise, sehr genau arbeiten müssen, dass das oft Frauen besser können. Also man sieht richtig, wie man sich unterstützen kann, wie man da Arbeiten vielleicht auch aufteilen kann. Also das war für mich spannend zu sehen.
Und musstet ihr auch aufrüsten, dass ihr für Frauen bereit seid, dass die im Unternehmen gut arbeiten können? Also ich denke jetzt gerade an Umkleidekabinen, Toiletten und was da alles dazugehört.
Genau, das ist natürlich etwas, das ich als Entschuldigung, warum da keine Frauen sind, nie gelten lasse. Das war auch schon in meinen letzten Jahren so. Das heißt, wir haben tatsächlich nochmal an einzelnen Stellen, nicht überall, aber an einzelnen Stellen investiert, dass da eben jetzt nicht nur Toiletten und Waschräume da waren, sondern die eben auch so funktional waren, wie wir das auf der Männerseite gesehen haben. Also es darf nicht an der Ausrüstung oder am Gebäude liegen. Das muss vorhanden sein. Und das stellen wir auch sicher.
Und wie schafft man es dann? Du hast jetzt gesagt, in kürzester Zeit habt ihr viele Frauen geworben. Wie kann man das so konkret nach draußen kommunizieren, dass auf einmal das anders ist?
Man muss sich über Verschiedenes Gedanken machen. Natürlich gibt es dafür Agenturen, die dann auch die richtigen Kanäle ansprechen. Aber viel wichtiger ist, was ist die Story dahinter? Warum glauben wir, dass dieser Beruf in der Produktion für Frauen attraktiv sein kann? Und auch viel Feedback, was wir bekommen haben, ist, das sind sehr geregelte Arbeitszeiten. Das ist anders als im Service zum Beispiel. Ich glaube, viel planbarer tatsächlich, was wir in der Produktion tun. Das Umfeld ist sicher, man kennt die Voestalpine. Also da sind einige Argumente, die für uns sprechen und die Frauen, wenn sie da mal drüber nachdenken, wirklich überzeugt haben.
Jetzt nochmal zurück zu dir. Was hat denn dich überzeugt, nach Linz zu kommen und zur Voestalpine zu wechseln?
Natürlich die Firma. Nein, also ich hatte es ja am Anfang schon ein bisschen erzählt. Ich mag technische Dinge, ich mag Innovationen und ich mag Firmen, die sich damit eben auseinandersetzen und damit erfolgreich sind. Und ich kannte den Namen Voestalpine durchaus schon vorher. Es ist ja natürlich ein Begriff, wenn man in der Industrie im weitesten Sinne unterwegs ist. Und was ich immer gehört habe über Voestalpine, ist, dass es eben eine sehr innovative Firma ist und dass es Spaß macht. Und den Satz habe ich wirklich oft gehört, mit den Kollegen dort zu arbeiten. Ja, wir hätten mal hier einen Workshop, wir haben an dem und dem Thema zusammengearbeitet. Und das ist etwas, was Voestalpine einfach auszeichnet, wie man zusammenarbeitet, dieses Wertschätzen miteinander und das Umgehen einfach miteinander, was ich erhofft hatte und was ich auch wirklich so gefunden habe.
Und hast du ja irgendwie einen Druck verspürt? Jetzt bist du First Female Leader im größten österreichischen Unternehmen. Sind die Erwartungen groß gewesen oder hast du gespürt, dass du jetzt viel geben musst, viel Weiblichkeit?
Ich meine, natürlich hat man gemerkt, dass da Interesse da war. Es war sicherlich eine Schlagzeile wert am Anfang. Es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn das alles nur auf die eine Dimension Frau reduziert ist. Ich habe ja den Job nicht bekommen, weil ich Frau bin. Ich habe ja sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich war sehr, sehr lange auf verschiedenen Karriereschritten unterwegs. Also ich glaube, ich war sehr, sehr gut vorbereitet, auch wenn ich nicht exakt aus dieser Industrie komme. Wir haben es am Anfang gehört, 20 Jahre Chemie, aber da ist im Manufacturing unheimlich viel ähnlich. Was ich denke, zusätzlich mitbringen zu können, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist sehr viel internationale Erfahrung. Klar, wir sind hier im Mühlviertel, aber unser Unternehmen ist ja auch heute schon global tätig. Und 10 Jahre im Ausland, das ist etwas, was ich auch mitgebracht habe.
Also jetzt bist du ja wieder im Ausland, nicht ganz so exotisch.
Jetzt bin ich auch wieder im Ausland. Ich sage immer, ich bin zurück in Europa. Für mich ist das doch eher Heimkommen als wirklich Ausland. Ja, aber das ist, ich sag mal so, der Druck ist, glaube ich, auf jeden da. Ich meine, natürlich sind Erwartungen da, aber am Ende zählt es nicht, ob man Mann oder Frau ist. Man muss halt am Ende abliefern. Es müssen die Zahlen passen. Es muss das passen, was man halt im Unternehmen bewegen kann.
Mhm. Wie schaut denn bei dir so ein typischer Tag aus? Was macht denn eine Vorständin den ganzen Tag?
Ja, dazu vielleicht eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich hatte immer gesagt, wenn ich einen Job haben will, dann darf er auf keinen Fall langweilig sein und nicht jeden Tag das Gleiche. Und das habe ich bekommen.
Das glaube ich.
Kann ich wirklich sicher sagen, das habe ich bekommen. Ich glaube, den ganz typischen Tag gibt es gar nicht. Gestern war Hauptversammlung, also den Tag gibt es einmal im Jahr. Der steht für sich allein, würde ich sagen, den gibt es nur einmal. Aber wenn man es so ein bisschen einsortieren sollte, ein großer Teil meiner Zeit, den verbringe ich tatsächlich bei unseren Firmen, also unseren Tochterfirmen in meiner Division. Das sind viele Reisen, die da natürlich notwendig sind. Das ist am Anfang wichtig, um die Produktionsstätten, aber natürlich auch die Menschen kennenzulernen. Aber jetzt umso mehr. Es geht ja nicht nur ums Kennenlernen, es geht ja dann ums Weiterarbeiten an den Themen, die wir alle so miteinander haben. Also vieles Reisen. Manches ist intern. Wir haben natürlich auch eine Holding, an denen es ein paar Abstimmungen gibt. Wir haben Vorstandssitzungen, die natürlich stattfinden in Linz regelmäßig oder auch in Krems. Und es gibt natürlich Repräsentationstermine, wie es heute einer ist, in verschiedenen Formaten. Die gibt es natürlich auch. Also langweilig ist es.
Eure Division, ist die hauptsächlich in Österreich angesiedelt oder bist du da Europa und weltweit unterwegs?
Ich bin absolut weltweit unterwegs. Das ist das Schöne an dieser Division. Ist eine der internationalsten, die wir haben. Also von, also in Europa, in vielen, vielen Ländern, in den USA, in Südamerika, in Brasilien beispielsweise sind wir, in China sind wir, Indien, das ist was, was ich aus meiner Vergangenheit ein bisschen mitbringe. Da schauen wir gerade, ob wir nicht auch investieren wollen. Und ja, das wird immer internationaler.
Toll. Und dein Rückzug, wenn wir wieder ins Private kommen, ist dann im Mühlviertel?
Naja, in Linz, um genau zu sein.
Ah, okay. Ich habe gedacht, ihr habt im Mühlviertel ein Zuhause.
Nein, nein, tatsächlich in Linz. Ich glaube, der Wechsel von so großen Städten wie Hongkong und Singapur, wo ich ja lange war, da muss es doch eine Stadt sein. Und ich bin in Linz sehr, sehr froh. Es ist eine Stadt, es gibt das, was man braucht. Und viel Kultur, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber doch ist die Stadt dann so klein, dass man eben ganz schnell ins Mühlviertel kommt. Mhm. Sport machen kann, Radfahren, wandern, was auch immer. Es ist eine tolle Location.
Und darf ich fragen, ist dein Mann immer mitgekommen mit dir?
Ja, also das denke ich, das geht auf Dauer nicht gut, wenn man allzu weit entfernt wohnt. Also das Glück, das wir haben, ist, dass mein Mann als Lehrer tätig ist und insofern auch im Auslandsschuldienst. Es gibt ja viele deutsche oder deutsch-österreichische, deutsch-schweizer Schulen im Ausland. Und so war das in Hongkong, so war das in Singapur. Und insofern konnte er da immer mitkommen.
Das ist toll. Weißt du, mein Mann ist auch Lehrer.
Ja.
Und wir waren 3 Jahre in Südamerika und er hat am Colegio Humboldt in der deutschen Schule unterrichtet.
In welchem Land war das?
In Mexiko, in Puebla.
In Mexiko, ja, toll.
Entschuldigung, habe ich dazu gesagt. Ja, genau.
Ja, toll. Ja.
Und da das war eine Parallele.
Ja, das sind unglaublich, unglaublich bereichernde Zeiten. Mhm. Und das hat er auch gesagt. Also gerade für den Schuldienst ist das auch unheimlich spannend, weil natürlich ist es dann eine deutschsprachige Schule. Und natürlich sind dann viele deutschsprachige Kinder auf der Schule. Trotzdem ist es was ganz anderes, in einem fremden Land zu unterrichten.
Ja, ja.
Also er hat da sehr spannend. Viel rausgenommen. Ja,
ja, meine auch. Ja. Und ich auch. Ich war dann immer mit dem Kollegium, Kollegium.
Ja.
Mit dem Kollegium haben wir uns zusammengesetzt, am Abend an den Wochenenden Ausflüge gemacht, so eine richtig schöne Community. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen.
Das war echt toll. Ist das Schöne an so Auslandsschulen, an deutschen Auslandsschulen, dass man dann ja unheimlich viele aus der gesamten Community kennt. Ist ja wie ein Dorf im Land.
Genau. Da haben wir ähnliche Erfahrungen. Okay. Ich habe mich nämlich gewundert bei dir. Hättest du einen Mann, der einen ähnlichen Job hat, dann wird das ja irgendwie nicht gut gehen auf Dauer, ne? Und so, aber dass er flexibel bleibt, wie es oft aber die Frauen sind, wenn wir wieder in das Allgemeine gehen, ja? Ist genau umgekehrt bei euch.
Ja, wobei man sagen muss, er hat natürlich trotzdem immer viel aufgegeben. Da sind natürlich immer Dinge, die man sich aufgebaut hat. Und natürlich wäre es einfacher gewesen, einfach an der Schule zu bleiben, an der man ist. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für Karriere und Frauen, ist eben, wie weit ist denn der Partner bereit, dann auch seine persönlichen Berufsziele vielleicht ein bisschen zurückzustecken oder zumindest offen zu sein, was Neues zu machen. Mhm. Also ich denke, dass er da immer mal wieder, ja, offen genug war, den Schritt auch mitzugehen. Das war wichtig.
Ja, das glaube ich. Und da darfst du dankbar sein, genauso wie ich dankbar sein darf, dass meiner da diese Dinge mitmacht.
Jawohl, genau.
Ja, dann kommen wir schon zum Thema Sichtbarkeit, liebe Carola. Du hast mir einen Sichtbarkeitsgegenstand mitgebracht. Was hast denn du mitgebracht?
Ja, mein Sichtbarkeitsgegenstand, der hat eigentlich zu tun mit der Frage, wo ich denn überhaupt sichtbar war oder wo das vielleicht ein großes Thema war. Darüber wollen wir ja auch noch sprechen.
Ja.
Ich glaube, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht über das ganze Thema Sichtbarkeit und was das bedeutet und wofür es vielleicht auch gut ist, will man das. Und das Thema Sichtbarkeit für mich war zum ersten Mal wirklich relevant in meiner Zeit in Asien. Ich hatte da eine Rolle, wo ich dann auf einmal für 10.000 Mitarbeiterinnen zuständig war, in der Region Asien komplett verteilt. Und wenn man wenn man da was bewegen will, muss man sichtbar sein. Das funktioniert nicht mal, dass man nur mit seinen engsten Mitarbeitern spricht. Das wird nie in die Fläche kommen. Das heißt, das war dann zusätzlich auch noch Covid-Zeit. Insofern musste ich ein Format finden, wie ich eine Kommunikation zu einem ganzen großen Team gestalten kann, so dass auch was ankommt und man eben sichtbar ist und wahrgenommen wird. Und ja, so ging das dann los mit den Townhall-Meetings, die wir erst virtuell gemacht haben, später dann Gott sei Dank auch wieder persönlich, wo man dann eben doch sehr sichtbar ist. Das ist einfach die Rolle, die das dann mitbringt. Ich war dann von den verschiedenen Ländern quasi die lokale Chefin in meiner Regionalrolle. Und da war es das erste Mal, wo ich sage, oh ja, jetzt bist du wirklich sichtbar.
Dein Sichtbarkeitsmoment.
Das war mein Sichtbarkeitsmoment. Und insofern habe ich mitgebracht, das, was ich natürlich in China bekommen habe, so eine kleine Banderole. Und das erinnert mich immer an die Zeit in Asien.
Hängt das dann in deinem Büro?
Es hängen immer chinesische Bilder in meinem Büro. Tatsächlich hängt das jetzt zu Hause. In meinem Büro habe ich tatsächlich hängen, daran hänge ich auch sehr, viele Bilder von Asien, von verschiedenen Städten, die das Leben so prägen. Also es sind so Schnappschüsse und es ist für mich einfach typisch von Bangkok, von Hongkong, von Singapur, von Melbourne, wo ich ja auch oft war. Und das ist so ein bisschen meine Erinnerung an Asien. Also eine sehr prägende Zeit, weil das wirklich die erste Rolle war, wo ich sagen würde, da war man dann wirklich sichtbar, ob man es jetzt wollte oder nicht.
Hast du dir damals, jetzt muss ich nochmal zurückrudern, weil es mich so sehr interessiert mit deinen Auslandsaufenthalten, hattest du da jedes Mal die Möglichkeit, auch Nein zu sagen? Oder ist es dann so, wenn man so ein Jobangebot fürs Ausland bekommt und sagt, nein, ist man raus für immer? Oder wie geht das?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen von Firma zu Firma unterschiedlich. Bei uns war es damals so, es gehörte so ein bisschen dazu zur Ausbildung von Führungskräften. Also wenn man da so im Talentepool ist, wird das in gewisser Weise erwartet. Ist kein Muss, aber es wird erwartet, dass es mal zu einer gewissen Zeit passt. Man wird dann gefragt, welche Region einen interessiert. Da habe ich immer Südamerika angekreuzt. Aha. Hat überhaupt nicht geklappt. War dann in Asien, aber war auch recht. Und man konnte auch, und das fand ich sehr, sehr fair, dann Bescheid geben, wenn es mal nicht in die Lebenssituation passt. Es gibt ja viele, die werden Mutter oder müssen sich jetzt um die Eltern kümmern und sie wissen, das geht jetzt eine gewisse Zeit halt nicht. Das durfte man dann Bescheid sagen, dann wurde man auch nicht gefragt.
Okay.
Und wenn man gesagt hat, jetzt geht's wieder, war man dann offen und dann passierte es durchaus, dass man gefragt wurde. Dann sollte man aber wahrscheinlich eher ja sagen. Insofern habe ich auch, als nicht Südamerika kam, sondern Asien, gesagt, okay, denke ich mal kurz drüber nach, ach, machen wir. Und es war eine goldrichtige Entscheidung.
Ja, und ganz viel Entwicklungspotenzial drin.
Unglaublich.
Gell?
Ja, aber da muss man halt den Mut haben, auch als Einzelperson und als Familie zu sagen, ich mache den Schritt jetzt einfach. Ich weiß nicht genau, wie es wird und wie es passiert. Und ja, was man erleben wird, weiß man natürlich auch nicht. Aber ich habe es nie bereut. Es waren ganz, ganz wichtige Schritte.
Hattest du das Gefühl, du musst oder solltest die Sprache lernen?
Ja, das deswegen hatte ich auch Südamerika angekreuzt, weil ich irgendwie eine Chance gesehen hatte. Ich hatte Latein und Französisch, dass ich Spanisch und Brasilianisch oder Portugiesisch vielmehr noch lernen würde. Bei Chinesisch habe ich mir gedacht, und tatsächlich ist es so, wenn man ehrlich ist, da wartet ja keiner im Job. Man startet am, was weiß ich, 1. August und man startet halt mit seinem Job. Man hat da nicht so furchtbar viel Zeit, eine Sprache zu lernen. Und Chinesisch ist jetzt nicht so einfach. Also, und sie sprachen alle Englisch. Also ich hätte es gerne. Man fühlt sich immer wohler, wenn man die Sprache kann. Aber ich habe es nicht geschafft.
Und wie schaut es mit Österreichisch aus? Verstehst du das schon gut?
Ja, genau. Du hast es am Anfang auch erwähnt. Ich bin ja mit einem Bayern verheiratet. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn dann mein Mann das jetzt hört, würde er sofort sagen, mit einem Franken.
Okay.
Also das gehört zu Bayern, aber natürlich sind die Franken die Franken.
Ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Aber tatsächlich, was mir sehr hilft, ist, dass ich durch ihn und seine Familie sehr, sehr viele Begriffe schon mal gelernt habe, die in Bayern üblich sind und in Österreich, gerade in Oberösterreich, da ist sehr viel Verwandtschaft sprachlicherseits. Und den Vorteil hatte ich und man hört sich ein. Also ich am Anfang habe ich nur ein, zwei Mal nachfragen müssen. Inzwischen, ich merke das schon gar nicht mehr. Überhaupt nicht. No.
Aber du merkst bestimmt, das fällt mir oft auf, wenn die Menschen für dich anders sprechen, oder?
Ja, ja.
Das mag ich nämlich gar nicht. Ich hätte gern, dass die einfach ganz normal weiterreden. Und manchmal tut sich das dann, die Person meint es natürlich gut und spricht dann ein ganz schönes deutsches Ding, aber bleib doch bei dir.
Das wäre so schön. Ich mag das auch. Also für mich hat das unheimlich viel Positives und ich genieße es. Und ich meine, das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Das sind ja auch unterschiedliche Dialekte, die in unterschiedlichen Ecken des Landes gesprochen werden. Mhm. Also insofern. Ist kein Ding.
Da haben wir eine gute Kombi, nochmal eine gute Überleitung in die Sichtbarkeit zurück. Wie sichtbar bist du denn für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Voestalpine? Ich meine, das ist ein Riesenkonzern. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben rund 50.000 MitarbeiterInnen für natürlich jetzt die gesamte Voestalpine weltweit. Das ist schon eine Menge.
Richtig.
Ja, also ich.
Und selbst am Standort Linz können die dich nicht alle persönlich kennenlernen und sehen, ne?
Na, kennenlernen tatsächlich wird ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, also ich sag's mal so, wenn ich zum Mittagessen laufe, dann werde ich durchaus erkannt und gegrüßt. Ich vermute mal, dass man zumindest das Bild mal gesehen hat.
Das auf jeden
und
Fall.
Und es fiel natürlich auf. Ich meine, du hast es gesagt, erste Frau im Vorstand. Ja. Auch von extern, es ist ja auch nicht ganz normal, ne, dass da jemand kommt. Also das Interesse war da schon erstmal groß. Wer ist denn das?
Und wie verstehst du Führung?
Ui, das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganz großes Thema.
Ein großes Fass aufgemacht.
Ganz
aber was ist dir wichtig?
Thema. Ja, genau. Führung, glaube ich, kann man gar nicht in einem Satz beschreiben, weil da unheimlich viele Dinge mitspielen. Ich meine, ganz grundsätzlich muss man sich klar sein, welche Strategie und Vision hat man. Das muss man dann eben auch, und so viel zum Thema Sichtbarkeit, auch seinem Team vermitteln können. Das heißt aber nicht, dass man alles im Detail selber machen muss, ja, oder Micromanagement machen muss. Das ist für mich wirklich das Gegenteil von guter Führung. Also die großen Dinge klar abklären, die großen Dinge besprechen. Und dann ist es aus meiner Sicht die Kunst, dass man den Leuten so viel Freiraum gibt wie nötig. Ich meine, das sind alles kluge Menschen, sonst wären die nicht in die Positionen gekommen. Mhm. Die brauchen den Freiraum entsprechend der Strategie, die wir vereinbart haben, um dann eben ihren Teil der Führung umsetzen zu können und erfolgreich zu sein. Das ist Führung. Es ist in kritischen Zeiten hinter den Leuten stehen.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich jetzt fragen. Was ist, wenn es mal nicht so klappt?
Ganz genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist da, wo die Leute hinschauen. Also es ist einfach, in guten Zeiten zu sagen oder wenn was toll läuft, ja, das waren wir, das haben wir toll gemacht. Ich glaube, das Schwierige ist, auch dann hinter dem Team zu stehen und zu sagen, wir haben das beschlossen, wir wollen das so, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Ich finde dann immer, kann man das auch sagen, das ist okay. Idealerweise sollte man aber eine Idee haben, wie man es denn jetzt besser macht. Das rege ich auch immer wieder an. Also nur zu sagen, klappt nicht, ist nicht gut. Dann überlegen wir halt, wie wir es in Zukunft auch besser machen wollen. Also das gehört für mich auch zur Führung dazu. Generell, ich glaube, viel Transparenz generell hilft in der Zusammenarbeit, egal in welche Richtung. Das ist für mich auch ein wichtiger Teil von Führung. Das kann jetzt kein Geheimnis sein, was man tut, sondern das sollte klar sein, warum man es tut. Und auch Dinge, die vielleicht nicht so schön sind, muss man dann ansprechen, nicht ewig aussitzen, sondern wenn es halt an einer Stelle nicht läuft, okay, gucken wir uns an, da machen wir jetzt was, da gehen wir tiefer rein gemeinsam.
Ja, du hast ja jetzt, du bist ja zu einem Zeitpunkt gekommen, der nicht ganz leicht ist, wirtschaftlich gesehen. Du hast sicher schon gleich von Beginn beweisen müssen, dass du das kannst, oder?
Ja, viel Zeit war nicht, dass man sich groß einarbeitet. Jetzt war es natürlich besonders schwer in der Automobilindustrie. Ich glaube, das haben alle in den Zeitungen auch gelesen. Das ist im Moment nicht leicht, insbesondere in Europa und in Deutschland, wo wir sehr, sehr viele Werke haben. Und da war gar nicht viel Zeit. Da war eigentlich auch schon klar, das muss reorganisiert werden, da müssen wir was tun. Das Team hatte schon angefangen, aber da brauchten wir jetzt wirklich nochmal gemeinsame Anstrengungen, dieses Konzept auch wirklich aufzusetzen. Das haben wir in den ersten 3-4 Monaten schon tun müssen, weil wirklich die Zahlen uns auch gezwungen haben dazu. Und ja, das ist wieder dann ein Thema von guter Teamarbeit, von Strategie. Wir sind jetzt bereits im Jahr 2 in der Umsetzung der Maßnahmen und wissen, wohin es geht. Insofern, ja, muss man halt angehen, wenn es kommt.
Ja, Wahnsinn. Du sagtest Automobilindustrie. Viele von außen wissen gar nicht so richtig, was die Voestalpine alles macht. Ihr habt ja sehr viele Divisions. Aber deine Division ist die Zulieferer für die Automobilindustrie?
Jawohl, also das ist auch gar nicht so schwer zu erklären. Die Teile kennt eigentlich auch jeder. Zum Beispiel typischerweise Pressteile, Außenhautteile aus Stahl von den verschiedenen Automobilen. Das ist das, was wir tun. Die werden dann eben später am Auto montiert. Die werden natürlich auch noch lackiert und so weiter. Aber von uns kommen diese Pressteile zum Beispiel.
Alle Marken?
Naja, im Moment viel für deutsche Marken. Aber grundsätzlich als Zulieferer sind wir natürlich offen für alle Kunden, die Interesse an unseren schönen Produkten haben.
Wahnsinn, okay. Und das ist dann die Metal Division, richtig?
Das ist die Metal Forming Division,
ganz Metal genau. Metal Forming Division.
Wobei das nur ein Teil ist, wir haben auch ganz viele andere, wirklich tolle Produkte. Und da sind wir jetzt wieder bei den technischen Themen. Mhm. Ich finde, das sind wirklich faszinierende Produkte. Wir haben unter anderem auch Hochregallager, kann man sich ja auch vorstellen. Also viele, die Amazons dieser Welt beispielsweise, haben sehr, sehr große Hochregallager. Und da kann man sich die Dimensionen heute kaum vorstellen. Mhm. Riesig groß, dann vollautomatisiert, was wir mit Partnern zusammen machen und Kunden. Und das sind auch Lösungen, wo man wirklich sieht, was man denn dann gemacht hat. Da sieht man das Endergebnis. Genau. Und das geht hin zu Profilen, die wir machen für zum Beispiel Landmaschinen. Die Kabinen zum Beispiel kann man sich vorstellen, da sind ja auch Teile da drin und die kommen von uns.
Sehr gut, ich springe heute so viel, aber ich finde das Thema so spannend und mir kommt immer wieder irgendwo eine Frage unter. Wir sind wieder bei Sichtbarkeit, ich muss mich immer selber wieder zurückholen. Wir hatten deinen größten Sichtbarkeitsmoment, wir hatten deinen Gegenstand. Jetzt ist die Frage, wo bist du denn überall sichtbar? Musst du dich sichtbar machen oder kommt das ganz von alleine?
Naja, ich glaube, das kommt mit der Rolle natürlich von alleine, aber andererseits wird es ja auch erwartet. Ich muss sagen, es ist auch ein wichtiges Werkzeug. Ich nutze das auch, auch bei LinkedIn beispielsweise. Das ist jetzt für mich absoluter Standard gewesen. In Asien ist es völlig normal und wird einfach auch erwartet. Mhm. Ich glaube, da hilft es, dass das einfach sichtbar wird, okay, was für eine Rolle ist das, aber auch was ist das denn dann für eine Person? Das macht ein Unternehmen bisschen nahbarer, es macht es verständlicher. Was sind denn das für Menschen, die da hinter diesem Unternehmen stehen? Und Sichtbarkeit ist für mich jetzt gerade als in der Rolle der Frau im Unternehmen oder einer wichtigen Position im Unternehmen als Frau, für mich ist das auch eine Chance, zumindest ein Role Model zu sein. Ich glaube, zu sehen, wie verschiedene Personen agieren. Und ich glaube, es gibt nicht den einen Weg und ich will auch sicher nicht sagen, dass das so perfekt ist, wie ich das mache. Aber es ist unheimlich hilfreich zu sehen, so agiert diese Frau in dieser Rolle. Interessant, da kann ich vielleicht das lernen oder das will ich auf keinen Fall so machen, kann ja auch sein. Da eben verschiedene Frauen zu sehen. Also ich hoffe und ich sehe auch, sehr, sehr viele Frauen sind da auch aktiv und unterwegs, dass wir da möglichst viele verschiedene Beispiele haben.
Mhm. Hast du Zeit, noch LinkedIn auch noch zu betreuen?
Ja, und das merkt man auch recht schnell, wenn man das nicht selber macht, dann ist es nicht echt. Das merken die Leute zu Recht. Also das ist etwas, das, wenn man sich entscheidet, dass man darüber kommunizieren möchte, dann muss man das auch selber betreiben und ernsthaft machen. Nur dann ist es echt.
Nur dann ist es echt. Wahrscheinlich musst du dich nicht kümmern, dass du in die Zeitungen und in die Magazine kommst, weil das passiert tatsächlich auch über deine Rolle fast automatisch, oder?
Ja, wobei ich glaube, am Anfang war es natürlich jetzt erstmal eine große Story, weil es halt, da sind wir wieder, sehr sichtbar war. Dann kommt es natürlich immer mal wieder vor, aber einfach im Rahmen der Rolle, die ich habe. Wenn wir jetzt größere Themen ankündigen, die in meiner Division stattfinden, sicherlich, da bin ich sichtbar. Eine Hauptversammlung, was auch immer, klar, dann ist man sichtbar.
Und findest du es auch eine Herausforderung, sichtbar zu sein oder dich sichtbar zu machen?
Naja, sichtbar zu sein ist sicherlich eine Herausforderung. Man weiß halt, da gucken dann verschiedene Leute zu. Also insofern, ja.
Hast du das Gefühl, bewertet zu werden?
Ach, das hat man, glaube ich, immer. Ja, oder man kriegt ja auch Kommentare. Oh, heute sahst du aber müde aus. Toll.
Danke.
Oder Mensch, das war ja dynamisch. Also ich glaube, das wird gerne kommentiert. Ich habe mich gestern gefragt, ob das tatsächlich bei Frauen mehr kommentiert wird als bei Männern. Weiß ich nicht. Aber man kriegt Kommentare. Wobei es andererseits ja auch gut ist. Das ist ja auch immer wieder schön zu hören, wie man denn dann gewirkt hat. Wie kam denn das an? Wie empfinden denn andere Leute, wenn man denn da gesprochen hat oder was gesagt hat?
Aus meiner Rolle heraus würde ich jetzt behaupten, ja, Frauen werden mehr kommentiert als Männer. Zumindest das, was ich so höre. Dann müssen wir uns fragen, warum?
Ja, warum ist das so? Genau, das habe ich mich auch schon gefragt. Weil es vielleicht noch so ungewohnt ist. Ich glaube, wenn es mehr wären, dann würde man es irgendwann auch nicht mehr kommentieren.
Es ist ja ähnlich mit Kleidung. Würde man einem Mann sagen, Mensch, dein Anzug heute, aber bei einer Frau, die dann ein Kleid, eine Bluse, was auch immer, da wird schon gesprochen. Was hat die jetzt an?
Ja, wobei ich glaube, das ist wirklich weniger geworden, weil das, weil es oft ein Thema war, dass das vielleicht ist doch nicht so ganz passt zu dem Gedanken, dass das ja eigentlich nur eine Nebenrolle spielen sollte. Mhm. Also ist mir tatsächlich in letzter Zeit weniger passiert.
Wie geht das mit deinem Kleiderschrank? Hast du jeden Tag was Neues an oder?
Ja, um Gottes Willen. Nicht mal die Königshäuser machen, das ist ja auch richtig so.
Ist ja gut so.
Ist ja, ja auch gut so. Na, okay. Na, also die Zeit wäre ja auch ganz ehrlich gar nicht.
Mhm. Aber du musst schon schauen, dass immer alles sitzt und passt und nicht mit der Jeans ins Büro, wie es manche machen dürfen, ne?
Ach, naja, also auch das, ich glaube, da haben sich auch die Zeiten geändert. Das ist heutzutage auch etwas relaxter. Klar, Kundentermin ist das eine, aber wenn es dann doch mal am Freitag eine Jeans ist, ist das auch okay.
Ah, das ist beruhigend, das ist gut.
Ja.
Gibt es Momente, wo du gerne mal unsichtbar gewesen wärst?
Ich sicher, ich glaube, die hat jeder mal. Ich meine, manche Dinge laufen besser als andere. Ich glaube, schwer ist es sicherlich und da hätte ich es mir fast gewünscht, so wenn man einen ganz neuen Job antritt, in einem neuen Land, in einer neuen Firma, in einer neuen Rolle. Wenn ich da zurückdenke an unsere allererste Bilanzpressekonferenz, die war wenige Wochen nach meinem Antritt, da denkt man sich auch, ja, da mal sehen, welche Fragen da kommen. Ich bin jetzt seit 3 Wochen da. Ich weiß nicht, ob ich da schon alle beantworten kann. Und naja, gut, überlebt man auch. Ich
wollte gerade sagen, das ist ja fast menschlich, ne?
Ja, und man hat ja auch Kollegen, die wirklich auch am Anfang da geholfen haben, dass man schnell reinkommt. Also da denkt man sich, naja, hoffentlich geht das alles gut, aber ging ja alles gut. Und je länger man in der Rolle ist, desto einfacher wird das.
Mhm. Und du hast mir vorher gesagt, du hättest dir gewünscht, ein Role Model zu sehen, zu haben. Gibt es denn trotzdem eine Frau oder das kann auch natürlich ein Mann sein, wo du sagst, da schaue ich mir gerne was ab?
Ja, ich glaube, das kollidiert so ein kleines bisschen mit meinem anderen Glauben daran, dass man authentisch sein muss. Mhm. Ich glaube, es geht nicht darum zu kopieren und dann jetzt auch eine Person zu haben, wie man sein will. Das wird nie funktionieren. Man ist ja nicht diese Person. Mhm. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Deswegen sind trotzdem Role Models wichtig zu sehen. Aha, die war so, das hat so und so funktioniert, das kam so und so rüber. So habe ich das empfunden, so haben andere das empfunden. Daraus vielleicht zu lernen, auch für sich selbst zu lernen. Aber wie gesagt, die eine Person, nein.
Okay. Wir sind jetzt schon am Schluss des Podcasts angekommen.
Unglaublich.
Ja, es ging sehr schnell. Hast du noch etwas, wo du sagst, das könnte ich den Frauen da draußen noch mitgeben im beruflichen Kontext für Wachstum, für Motivation? Hast du da irgendeine Weisheit, die dich vielleicht stärker gemacht hat?
Ja, nicht nur mich, aber etwas, was ich wirklich weltweit beobachtet habe, ist eines der Themen, wo ich sage, das ist leider in Anführungszeichen überall gleich. Ich glaube, dass Frauen mutiger sein sollten, auch an sich glauben sollten für vielleicht einen Karriereschritt, der einem angeboten wird. Meine Erfahrung hat gezeigt, egal in welchem Land der Erde, dass sich Frauen tendenziell weniger zutrauen. Frauen glauben, dass sie die Rolle, vielleicht die Beförderung zu 100% jetzt schon covern können, dass sie alles schon können. Das kann auch kein Mann. Niemand kann das. Also wenn dein Chef an dich glaubt oder deine Chefin oder du die Chance kriegst, dann gibt es dafür auch einen Grund, weil die in dir das sehen. Und dann kannst du auch ja sagen. Und sei ehrlich am Anfang, natürlich weiß man nicht alles, aber niemand erwartet es. Im Gegenteil, die Leute freuen sich zu unterstützen am Anfang. Es gibt ganz, ganz viele, die dir helfen werden auf den ersten Schritten. Also traust dir einfach zu. Männern fällt es ein bisschen leichter zu sagen, dass sie schon alles können und auf jeden Fall bereit sind. Wenn wir das noch ein bisschen lernen als Frauen, dann glaube ich, haben wir einen Riesenschritt geschafft.
Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Carola Richter von der Voestalpine hier im Let's Get Visible Podcast. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr Sichtbarkeit und Erfolg auf deinem Berufsweg erleben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein, an einem meiner Live-Workshops teilzunehmen. Komm nach Linz und arbeite direkt mit mir in einer inspirierenden Gruppe an deiner Sichtbarkeit und deinem Erfolg. Jetzt gibt es auch den Instagram-Workshop online und du wirst ihn auf meiner Webseite finden. Schon jetzt kannst du dir auch das Ticket für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 21. November im Linzer Brucknerhaus sichern. Freu dich auf ein ganztägiges Event mit spannenden Speakerinnen und Speakern, Panel Talks, Workshops, interaktiven Elementen und ganz viel Raum zum Netzwerken. Wenn du dir individuelle Unterstützung wünschst, begleite ich dich auch gerne in einem Einzelcoaching.
Dieses Angebot gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, die auf ihrem Karriereweg das nächste Level angehen möchten. Alle Termine, Workshops und Events findest du auf www.carolinanne.com oder www.letsgetvisible.at. Ich freue mich darauf, dich bei einem Event oder in einem Coaching persönlich zu unterstützen. Bis dahin, bleib sichtbar, bleib erfolgreich. Deine Carolin Anne.